Wen ich noch nicht begrüßen konnte, den wünsche ich guten Morgen, gesegneten guten Morgen. Ich habe heute eine etwas ungewöhnliche Predigt. Wie kommt es dazu? Mit drei Brüdern und einmal im Monat mit Eddie haben wir sowas Ähnliches wie einen Hauskreis, aber hier in der Gemeinde. So saßen wir drei, Robert Röhl, Jürgen Blonn und meiner einer, eines Mittwochs ohne Eddie und lasen im ersten Thessalonicher Brief. Und es kam uns so vor, als spräche dieser Brief in unsere Zeit, hier in Rothenburg. Das überrascht viele von uns kein bisschen, denn wir glauben ja, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott lebt und dass Jesus das Fleisch gewordene Wort Gottes ist. Also ist das Wort Gottes so sehr unter der Obhut Gottes, dass es uns nicht wundern muss, dass die Bibel sehr aktuell ist. Wir drei jedenfalls fanden an dem Abend, dass man den Brief an die Thessalonicher auch genauso gut den ersten Brief an die Rothenburger nennen kann, wenn man nur ein paar persönliche Anreden mit den damaligen Namen herausnimmt. Und dann kamen wir drei ans Ende des Briefes und damit zum vorletzten Satz. Ich hatte eine andere Predigt für heute schon fertig, aber mir kam der Gedanke, dass es für diesen Sonntag richtig sein könnte, dem vorletzten Satz des Briefes von Paulus Folge zu leisten. Und dieser vorletzte Satz lautet, Kapitel 5, Vers 27, im Namen unseres Herrn bitte ich euch dringend, diesen Brief allen in der Gemeinde vorzulesen. Ich lese uns darum nun tatsächlich den Brief 1. Thessalonicher aus Hoffnung für alle fast komplett vor. Ich lasse dabei die Zeilen aus, die einen unmittelbaren Namensbezug oder Zeitbezug zur damaligen Gemeinde haben. Und keine Sorge, ich habe die Länge kontrolliert. Es wird eine normale Predigtlänge beinhalten. Immerhin eine normale Predigtlänge von meiner Sorte. Mein Gebet, meine Bitte an euch und meine Hoffnung ist, dass Gott es schenkt, dass wir diesen Brief als Brief an uns hören. Dass Jesus in seinem Wort uns persönlich erreicht. Und noch eine Bitte habe ich. Wenn ihr etwas hört, was ihr in diese Zeit hinein versteht, dann lade ich euch ein, nicht zu denken, oh gut, dass die anderen das mal hören, sondern konzentriert euch darauf, was es euch sagt. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde, die zu Gott, dem Vater und zu dem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gottes Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir auch an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Ich denke da an unsere Gärtner. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Denn nachdem euch die rettende Botschaft verkündet wurde, da wirkte Gott nicht allein durch Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist gab, dass die Predigten bei euch nicht ins Leere gehen würden. Nun seid ihr dem Beispiel von Paulus und dem unseres Herrn gefolgt und habt Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Jetzt kommt Kapitel 2 und bitte habt im Folgenden im Sinn, hier rede nicht ich, sondern wie angeordnet lese ich den Brief von Paulus vor. Ihr wisst ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, dass die Mühe nicht vergeblich war, dass Gottes Botschaft bei euch verkündet wurde. Wenn Menschen aufgefordert werden, diese Botschaft anzunehmen, sind das ja keine Märchen. Auch soll niemand etwas vorgemacht werden oder Leute hinters Licht geführt werden. Im Gegenteil, Gott selbst hat beauftragt, die rettende Botschaft zu verkünden. Wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Ihr wisst auch, dass wir euch niemals mit Schmeicheleien einfangen wollten und dass es uns nicht um unseren eigenen Vorteil ging. Dafür ist Gott unser Zeuge. Niemals wollten wir persönliches Ansehen gewinnen, weder bei euch noch bei anderen Leuten. Als Apostel von Jesus Christus hätten wir bei euch doch auf unsere besondere Autorität pochen können. Stattdessen gingen wir liebevoll mit euch um, wie eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkünden, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Und ihr erinnert euch doch sicher daran, liebe Brüder und Schwestern, wie sehr wir uns geplagt und abgemüht haben. Als wir euch Gottes rettende Botschaft verkündeten, haben wir Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, um niemandem von euch zur Last zu fallen. Gott weiß es und ihr wisst es auch, dass wir euch, die ihr zum Glauben gekommen seid, so behandelt haben, wie es Gott gefällt. Wir verhielten uns vorbildlich und ließen uns nichts zu Schulden kommen. Ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe. Wie ein Vater seine Kinder habe ich jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Gottes Kraft wirkt. Und jetzt möchte ich euch bitten, einen kurzen Moment innezuhalten und betend an die zu denken, die beigetragen haben, dass ihr heute an Jesus Christus glaubt, an die Auferstehung und das ewige Leben. Ich biete euch da vorher eine kurze Pause der Stille an. Danke, Vater. Amen. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. In der Folge kommt hier jetzt ein Teil, der ist nicht ganz so akut in Deutschland, dankenswerterweise. Aber manchmal denkt man, dass auch die Zeiten hier in Deutschland krasser werden. Hier heißt es: Ihr, liebe Brüder und Schwestern, wurdet wegen eures Glaubens genauso verfolgt wie die christlichen Gemeinden in Judäa. Und im Folgenden kommt jetzt eine Liebeserklärung von Paulus an die Gemeinde. Würde er auch uns das, was jetzt kommt, schreiben können? Hört mal hin. Nach unserem Abschied von euch kamen wir uns wie verwaist vor. Auch wenn wir nur kurze Zeit voneinander getrennt waren, so waren wir in Gedanken doch immer bei euch. Weil wir euch aber unbedingt wiedersehen wollten, haben wir alles Mögliche unternommen, um zu euch zu reisen. Denn seid nicht ihr unsere Hoffnung und Freude, der Siegespreis, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus unser Herr kommt? Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Wir hielten es einfach nicht länger aus, ohne Nachricht von euch zu sein. Deswegen entschlossen wir uns, allein in Athen zu bleiben und unseren Bruder Timotheus zu euch zu schicken. Er dient ja Gott zusammen mit uns, indem er die rettende Botschaft von Christus verkündet. Timotheus nun soll euch in eurem Glauben stärken und ermutigen, damit ihr in all den Anfeindungen, die ihr erfahrt, standhaft bleibt. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Christen dazugehört. Schon als wir bei euch waren, haben wir immer wieder darüber gesprochen. Und jetzt wisst ihr es aus eigener Erfahrung. Doch jetzt ist Timotheus zurückgekehrt. Er hat uns gute Nachricht von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht. Von eurem Glauben zu hören, liebe Brüder und Schwestern, hat in unserer eigenen Not und Bedrängnis getröstet. Wie sollen wir Gott nur danken dafür, dass er uns durch euch so viel Freude schenkt? Euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander und zu allen anderen Menschen. Eine Liebe, wie wir sie euch gegenüber haben. So werdet ihr innerlich stark. Ihr lebt ganz für Gott, unseren Vater, und könnt frei von aller Schuld vor ihn treten, wenn Jesus, unser Herr, kommt mit allen, die zu ihm gehören. Um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Doch nun bitten wir euch eindringlich, im Namen unseres Herrn, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt. Und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt. Wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Dass ihr als Christen einander in Liebe begegnen sollt, brauchen wir euch nicht mehr zu sagen. Gott selbst hat euch gezeigt, wie ihr einander lieben sollt. Ihr beweist diese Liebe ja auch an allen euren Brüdern und Schwestern. Trotzdem gebt euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe kann nie groß genug sein. Achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es auch schon immer aufgetragen haben. Auf diese Weise lebt ihr nicht auf Kosten anderer und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Auf dem Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen in unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig dieser Hoffnung. Das fünfte Kapitel, das letzte Kapitel. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hell, wach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht. Und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut. Und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid. An Geist, Seele und Leib. Wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu. Und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Wir beten für euch. Betet auch ihr für uns, liebe Brüder und Schwestern. Und grüßt alle in der Gemeinde mit dem Friedenskuss. Im Namen unseres Herrn bitte ich euch dringend, diesen Brief allen in der Gemeinde vorzulesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.